Ich freue mich, dass ich heute am Morgen hier bei euch sein darf, in der Gemeinde, in Unterägeri. Ich komme ja von Rapperswil-Jona, das ist nicht so weit, aber wir sind gut über den Rat gekommen, es hätte keinen Schnee mehr hier oben. Das ist ja auch eine Wohltat, oder? Wenn man gut rüberkommt, hier über den Hügel. Ich will mich nicht noch jetzt länger vorstellen, die mich noch nicht kennen, es gibt so Flyer, die da draußen liegen und ihr könnt die mitnehmen und könnt das studieren, gern. Trost und Hoffnung im Leiden, das ist Thema. Jetzt ist da noch nichts, ja jetzt kommt es, danke vielmals. Trost und Hoffnung im Leiden. Eigentlich, man hört nicht so viel Predigten zu dem Thema. Man hört Predigten über, wie kannst du als Christ leben, da und dort, in jeder Situation. Wie kannst du ein Zeugnis sein? Wie kannst du den Glauben weitergeben? Wie kannst du als Christ dein Leben meistern? Aber wenn das Leben anders läuft, was ist denn? Was ist, wenn der Mensch, wenn der Christ leidet? Wo ist denn Trost und wo ist Hoffnung? Mich hat die Geschichte berührt in unserer Gemeinde. Da ist Folgendes passiert. Ein junger Bub, vielleicht so 3-4-jährig, kommt heim am Nachmittag vom Spielen und sagt zu seiner Mutter: Mami, ich bin müde. Ich gehe ein bisschen aufs Zimmer ein bisschen abliegen. Es ist Abend geworden. Man hat den Bub nicht mehr gesehen. Es ist ums Nachtessen gegangen. Der Bub ist nie herum. Und sie geht um und schaut. Und sie findet ihren Bub auf dem Bett. Aber wo sie näher anschaut, merkt sie, dass der nicht mehr lebt, dass der tot ist. Das war ein unheimlicher Schock für die Mutter, für die ganze Familie selbstverständlich. Ein Bub, der quirlig rumgesprungen ist, noch vor ein paar Stunden, der gespielt hat mit anderen Kindern, liegt im Zimmer und ist tot. Die Eltern sind überzeugte Christen, sie gehören zu einer Gemeinde, zu einer christlichen Gemeinde, aber jetzt verstehen sie die Welt nicht mehr. Jetzt ist alles anders, jetzt ist alles vorbei. Was für eine Katastrophe. Da kommen die Fragen: Gott, warum hast du das zugelassen? In ihrer Trauer igeln sie sich ein. Sie kommen nicht mehr in die Gemeinde. In dieser Lobpreiskultur der Gemeinde, da fühlen sie sich nicht mehr zurecht. Das geht nicht mehr. Wie sollen wir können fröhliche Lobpreislieder singen? Und unser Sohn ist tot. Wie passt das zusammen? Das ist ja völlig schräg. Das passt überhaupt nicht. Und sie arbeiten auch jetzt, nach bald 3 Jahren, nicht mehr den Schritt in die Gemeinde. Sie packen es nicht. Der Schmerz sitzt tief, zu tief, und der Verlust wiegt schwer. Aufgrund von dem Beispiel, das ich erzähle, und ich sage das jetzt nicht, weil ich den Eindruck habe, wir müssen die Lobpreiskultur abschaffen in der Gemeinde. Aber schaut einmal, wir haben viele Lieder. Und das sieht man auch in den alten Kirchenliedern. Die greifen auch die Themen auf vom Leiden, vom Schmerz, von der Trauer. Wir finden dort einen ganzen Abschnitt von Trauerliedern. Manchmal fühlt man sich dann vielleicht eben in der Lobpreiskultur doch ein bisschen fremd. Aber ich will damit nicht sagen, dass man nicht Gott loben und preisen. Das ist sicher ein wichtiger Bestandteil auch von unserem Christsein. Aber es wirft viele Fragen auf, was da passiert ist. Warum lässt Gott das zu? Haben Menschen mit schwerem Leiden in der Gemeinde, in der christlichen Gemeinde überhaupt einen Platz? Oder kommen sich die als Fremdkörper vor? Und welche Hilfe und welche Unterstützung brauchen jetzt die Eltern? Zum Leben gehört das Leiden. Wir wissen es im Grunde genommen alle. Es gibt keine leidensfreie Zone in dieser Welt. Und die Bibel macht das immer wieder an verschiedenen Stellen deutlich, dass es so ist. Zum Leben gehört das Leiden. Ein gutes Beispiel dafür ist der Hiob. All seine Sachen, seine Familie, seine Reichtümer, seine Gesundheit, alles ist ihm geraubt worden. Vorher war er reich und angesehen. Würde der Hiob heute noch leben, er käme auf dem Glanzmagazin Bilanz an oberster Stelle in der oberen Skala. Dort, wo die Superreichen aufgeführt werden. IKEA-Chef und so weiter und so fort. Der Hiob ist einer von den reichsten und angesehensten von allen Herdenbesitzern im Osten. Kann man lesen im Hiob Kapitel 1, Vers 3. Und der Hiob war fromm. Er hat nach Gottes Maßstab gelebt. Und weil er Ehrfurcht hatte vor Gott, hat er sein Herz gehütet, Böses zu tun und zu sagen. Heute würde man sagen, der Hiob ist eine ausgezeichnete christliche Führungsfigur, Führungspersönlichkeit mit einem hervorragenden Charakter und einer, der wirklich weiss, was es heisst, als Christ zu leben. Aber jetzt bricht der Tornado in sein Leben ein und von einem Schlag auf den anderen ist alles anders. 10 von seinen Kindern sind gestorben. Der reichste Mann verarmt. Überraschenderweise sündigt der Hiob nicht. Er macht auch Gott keinen Vorwurf. Eitrige Geschwür befallen seinen Körper. Er leidet schrecklich und macht Gott immer noch keinen Vorwurf. Er kommt hohes Fieber über, Schüttelfrost, Fieberfantasien in seinem Kopf. Übelkeit, die Haut wird fahl, Krankheit verzehrt seinen Körper. Es ist schlimm zum Anschauen. Dazu kommt noch, er kommt in eine schreckliche Ehekrise. Irgendwie sollte ich jetzt da keine schalten. Oh, jetzt ist es gegangen. Prima. Er kommt in eine schreckliche Ehekrise. Was sagt seine Frau zum Hiob? Hältst du noch immer an deiner Frömmigkeit fest? Fluche Gott und stirb. Weißt du was? Vergiss den Schmarrn mit dem Glauben. Hör einfach auf mit all dem Zeug und stirb. Fertig, Schluss. Und? Ja, es geht nicht weiter. Ich weiß nicht warum. Mal, jetzt kommt es wieder. Braucht ein bisschen Zeit? Nein? Okay. Er aber sprach zu ihr: Du redest wie die törichten Frauen, wie die törichten Frauen reden. Also, jetzt kommt die Antwort vom Hiob zu dem, was seine Frau gesagt hat zu ihm. Haben wir Gutes empfangen von Gott? Und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Vorbildlich, der Hiob. Der radikale Verlust haben wir vom Hiob, wie er ihn erlebt hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Und wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, dann sehen wir die langsamen Verluste in unserem Leben. Es ist sicher niemand da heute Morgen, der nicht auch schon auf die eine oder andere Art einen Verlust erlebt hat in seinem Alter. Und wir gehen von Verlust zu Verlust bis zu der Schwelle vom Tod. Und dann kommt dann der letzte, der endgültige Verlust vom Leben. Wir verlieren zum Beispiel unsere Jugend. Ja, wir werden nicht älter. Bitte sehr, wir werden immer älter. Wir können nichts dagegen tun. Und ich weiss noch, als ich 30 geworden bin, das war für mich so komisch gewesen. Ich habe gemerkt, hey, jetzt bist du langsam ein bisschen älter. Du gehörst nicht mehr zu den Jungen. Du kannst nicht mehr mit denen umeinander albern. Du kannst nicht mehr dieses und jenes machen. Du bist jetzt schon ein bisschen ein gesetzterer Mann mit 30, oder? Ich weiss bis heute nicht, warum das mir das so eingefahren ist, als ich 30 war, als ich 50 geworden bin, als ich 60 geworden bin, als ich 65 geworden bin. Ich bin jetzt schon ein bisschen drüber. Da habe ich das nicht so wahrgenommen wie hier. Aber hier mit 30 habe ich das extrem wahrgenommen. Ich weiss nicht warum. Vielleicht bin ich einfach so geartet, dass das so war. Also, der Prozess vom Alter, wir können nicht aufheben. Die beste Kosmetik kann das nicht, die beste Schönheitsoperation kann das nicht. Nichts, Diäten, Fitnessprogramm und so weiter. Wir können das letztlich nicht aufhalten. Ich kenne eine Frau, die ist jetzt 80. Wisst ihr, was die macht? Die geht jede Woche zweimal turnen. Die ist das so vital. Das ist unglaublich, wenn ich sie vergleiche mit meiner Großmutter, wie die rumgelaufen ist in diesem Alter, dann sind das himmelweite Unterschiede. So eine Vitalität noch. Ich weiß nicht, ob ich das einmal noch, auch noch habe, wenn ich 80 bin. Schön wär's. Es gibt Verluste in unserem Leben. Und die Verluste in unserem Leben, die wiegen oft schwer. Plötzlich, wir haben es heute Morgen gehört, oder plötzlich eine Krankheit. Plötzlich ein Vater, der eine Krebsdiagnose hat. Plötzlich kann dieses und jenes passieren. Oder es gibt auch dann Leute, die vielleicht Suizid machen, Selbstmord. Oder der Partner macht eine Affäre und auch das ist wieder ein Verlust. Es kommt zu einer Trennung, es kommt zu einer Scheidung, auch da haben wir Verlust. Ein Freund hintergeht uns, auch das ist wieder ein Verlust. Verlustbilanz von unserem Leben kann gross sein und lang sein. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Eigentlich wäre es jetzt dran, zu trauern. Und jetzt komme ich auf einen Aspekt zu reden, der mich sehr beschäftigt. Nämlich der Umgang mit Trauer. Wie trauert mir eigentlich? Und wie trauert eigentlich die Schweizer? Und die Deutschen? Wir haben das Trauern weitgehend verlernt. Wir setzen alles dran, möglichst nicht peinlich berührt mit Tränen in den Augen durch die Gegend zu laufen. Da passiert Folgendes. Es ist eine Abdankung und ich bin dort dabei an dieser Abdankung. Und da läuft, so schräg neben mir, laufen zwei Frauen. Das eine war Mutter und die andere Tochter. Und die Mutter fährt plötzlich an zu schluchzen, wie sie da über den Friedhof läuft zu dem Grab. Und dann sind sie so gelaufen und sie hat da Tränen abputzt und geschluchzt und so, man hat es gehört. Und die Tochter, die nebendran gelaufen ist, sagt ihr, aber Mami, nimm die jetzt zusammen. Jetzt kannst du dich nicht ein bisschen zusammennehmen. Hey, nochmal, willst du da einfach deine Emotionen freien Lauf lassen? Das ist doch schlimm, wenn du das machst, oder? Das hat sie nicht gesagt, aber sie hat sie quasi zum Schweigen bringen, ihre Mutter. Darf Trauer noch sein? Darf Trauer noch Platz haben? Oder darf Trauer keinen Platz haben? Offensichtlich ist dieser Tochter einfach peinlich gewesen, dass sie neben der Mutter hat müssen laufen, wo da schluchzt und traurig ist. Das Beispiel, das ich erzähle, ist leider kein Einzelfall. Wir gehen sofort weiter in unserem Leben zum nächsten Programm und wir haben zu wenig Zeit, stehen zu bleiben, in uns zu gehen, auch die Ruhe, das Gefühl von der Trauer aufzunehmen, diese Gefühle auch zuzulassen und ihnen angemessen Ausdruck zu geben. Also, bitte nicht jetzt begrabe deine Gefühle. So leben wir. Aber oft nicht einmal nur, wenn es ums Trauern geht. Auch in vielen anderen Situationen gehen wir so um mit den Gefühlen. In unserer Kultur wird der Schmerz beim Trauern oft verleugnet. Also, wir verleugnen, dass wir traurig sind oder dass wir tief betroffen sind. Aber es ist wichtig, dass wir das auch können zulassen können. Wir weichen aus in Aktivitäten, flüchten in verschiedene Süchte sogar. Wenn wir daran zurückdenken, wie andere in anderen Kulturen getraut werden, dann haben wir das vielleicht auch schon gesehen am Fernsehen oder gelesen in Büchern. Im Orient zum Beispiel und so, die Leute trauern ganz anders. Sie schlagen sich an die Brust, sie schlagen sich an den Kopf, sie werfen irgendetwas über sich ein. Und in der Bibel liest man ja auch solche Beispiele, wie getrauert wird. Da kommen die sogenannten Klageweiber, oder? Und dann wird richtig Trauer, das wird richtig zelebriert, die Trauer, die Trauerfeier und so weiter und die Totenklagen. Und bei uns in unserer Zeit wird das eben oft verleugnet. Wir weichen lieber aus in Aktivitäten, wir machen dieses und jenes, verflüchtet sogar in verschiedene Süchte. Man kann flüchten in Alkohol, versuchen so die Trauer zu bewältigen, kann man auch. Andere gehen in die Kaufsucht ein oder in die Esssucht oder in ungesunde Beziehungen ein. Oder andere widersetzen sich übermäßig ein, sogar christlich. Da fehlt jetzt etwas, oder? Und jetzt gehen sie sich extrem da rein. Und vielleicht kann das auch ein bisschen ein Ausdruck sein von einer nicht gelebten Trauer. Statt zu klagen und zu trauern, weichen wir aus und verdrängen unseren Schmerz. Das ist unsere Problematik. Das kann passieren. In der Bibel gibt es etwas, was wichtig ist. Wir haben in der Bibel haben wir 150 Psalmen. Und in einem grossen Teil von diesen Psalmen wird geklagt. Die meisten Klagepsalmen stammen vom David. Er ruft Gott an um Trost und Fürsorge. Tränen sind meine Speise bei Tag und Nacht, sagt er zum Beispiel. Oder denn, warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich bedrängt? Oder denn, ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte? Und hat die Verheißung für immer ein Ende? Das sind all die Fragen, die er zu Gott bringt und die er rausbringt. Er gibt sie den gefühlreichen Ausdruck, könnte man sagen. Und in diesen Psalmen werden ganz schwierige Fragen gestellt. Der Prophet Jeremia, der Klagelieder geschrieben hat, der hat auch seinen Gefühlen massiv Ausdruck gegeben. Und Jesus? Wie hat Jesus das Gefühl Ausdruck gegeben? Jesus sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Es ist da gegangen um den toten Lazarus. Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Und Jesus ist gekommen und es heißt, Jesus weinte. Jesus hat sich nicht geschämt zu weinen. Sogar Jesus hat geweint. Auch bei ihm, in seinem Leben, hat das Platz gehabt. klagen, trauern, weinen, Sachen verarbeiten im Leben, das geht oft nicht ab, wirklich ohne das bewusste Trauer. Jemand hat einmal gesagt, Depression ist die nicht gelebte Trauer. Depression ist die nicht gelebte Trauer. Da ist ein Mensch, der depressiv wird, und dahinter ist vielleicht eine Trauer über irgendetwas in seinem Leben, das er hat müssen loslassen auch, wo er nicht gelebt hat, wo er nicht Ausdruck gegeben hat. Darum ist eben das Trauer sehr wichtig. Und auch das Klagen ist wichtig. Vor allem das Klagen hat Platz. Es wird nicht ausklammert. Vielleicht sollten wir viel mehr klagen zwischendurch. Ein bisschen poltern bei Gott und untereinander. Oder? Kann auch helfen in gewissen Situationen. Aber natürlich nicht bei dem bleiben beim Klagen, sondern nachher weitergehen. Auch wieder den Weg rausfinden. Es geht ja auch um das Trauer jetzt in dieser Predigt. Und Begleitung von, um Begleitung von den Trauernden habe ich etwas bringen, einen Beitrag, den ich auch wichtig finde. Wie kann man überhaupt trauernde Menschen begleiten? Ich bringe einfach ein paar Aspekte dazu, wo wichtig sind, wo wesentlich sind. Ein Begleiter sein. Und nicht die Trauernden drängen oder stoßen. Du musst jetzt richtig trauern. Du musst jetzt richtig trauern sein. Es gibt ja so Trauerseminare und solche Sachen. Ich finde das nicht schlecht. Aber Trauer, ich glaube, man muss nicht ein Seminar besuchen für das. Trauer, wenn sie da ist, dann kommt sie. Sie kommt. Sie zeigt sich. Also, wir müssen den Menschen nicht anstoßen. Du musst traurig sein, du musst traurig sein. Ich erlebe Menschen, die auch jemanden verloren haben, sogar einen Partner, die sind nicht einfach jetzt bodenlos traurig über 3 Jahre oder so, sondern die kommen relativ leicht über das weg. Wir Menschen sind da sehr unterschiedlich. Sie hat auch Trauer, die Person, aber sie ist nicht so stark betroffen gewesen wie andere, die viel intensiver da in die Trauer reinkommen. Also, nicht drängen, nicht stoßen in die Trauer rein, aber da sein ohne Worte. Das ist einmal ein erster wichtiger Punkt, dass einfach überhaupt jemand da ist. Dass ein Mensch da ist, der einem anspricht. Wohne, da sein, Gefühl aufnehmen, wie geht es dem Mensch, wie ist es für ihn, Informationen abholen, was ist passiert, was, wenn, wie, einfach da sein, ohne viel Wort. Ein weiterer zweiter Punkt, Zuwendung und Nähe geben. Mitfühlen, Emotionen leihen dem Mensch. Es ist unbeschreiblich, was du jetzt da erlebt hast, zum Beispiel. Oder wie soll man mit dem fertig werden, was jetzt da passiert ist? Wie soll man mit dem fertig werden? Also, Wort leihen. Denn Trost, Zuspruch und Gebet ist wichtig, sind wichtige Punkte. Nur, es ist wichtig, dass wir den anderen nicht überschüttet mit Trost und Bibelwort, sondern Trösten bedeutet ja einfach einmal dabei sein und den Menschen begleiten. Und wenn man manchmal beobachten kann, wie Christen auch andere versuchen zu trösten, dann merkt man, dass sie den Trost eigentlich sich selber vor allem geben wollen und das gar nicht so gut aushalten. Die Spannung und dann auch angemessen könnt da drauf eingehen. Also wenn man den Trost zu früh gibt, dann kann man den Menschen wegdrängen von der Trauer. Die Trauer muss Platz haben, sie muss können kommen, sie dürfen kommen. Trost, schweres Weinen soll Platz haben. Aber dann gehört natürlich auch der Trost dazu. Das ist ganz klar. Aktive Unterstützung. Was braucht der Mensch jetzt? Wo braucht er Hilfe? muss man vielleicht den kochen, muss man dem etwas zu essen bringen, wie ist das genau, sind noch Kinder da, die versorgt werden, kann man die Kinder mal übernehmen und so weiter und so fort. Begleitung von Trauernden. Ein kleiner Exkurs zum Trost. Was bedeutet denn jetzt eigentlich Trost? Und wie ist das jetzt eigentlich mit dem Trost? Als Beispiel dient der Hiob. Und jemand hat einmal gesagt, das Buch Hiob sei ein Trostbuch. Ein Trostbuch. Also wenn du das Buch liest vom Hiob, dann kommt dir enorm viel Trost entgegen. Der Hiob hat super gute Freunde gehabt. Und die super guten Freunde, drei sind es gewesen, das sind hervorragende Tröster gewesen. Schaut mal, was sie gesagt haben oder gemacht haben. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, also die drei Freunde, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Die haben ihn gar nicht mehr gekannt, der hat sich so verändert schon irgendwie, dass sie ihn nicht mehr gekannt haben. Und ein jeder zerriss sein Kleid und warf Staub gen Himmel und auf ihr Haupt. Das ist hier so das Ritual von starker Trauer. Es geht noch weiter. Und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nicht mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Hut ab. 7 Tage und 7 Nächte. Einfach dort sein, bei dem leidenden Hiob. Einfach nur dort sein. Ohne den anzupredigen. Ohne dem Trostwort zu geben. Einfach nur dort sein. 7 Tage und 7 Nächte. Ich weiß nicht, wie ich das könnte. So lang. Schauen wir mal auf die Uhr. Also, wenn kommt der nächste Programm vor? Oh, in 5 Minuten muss ich draußen sein und so weiter. So läuft es bei uns, oder? Aber die Freunde, das müssen super gute Typen gewesen sein. Sonst hätten die das nicht gemacht. Sie sind sehr einfühlsame Begleiter gewesen. Bis an einem bestimmten Punkt, wo sie angefangen haben, rational darüber nachzudenken, was dem Hiob passiert, da hat sie nicht den Deckel geklopft. Hiob, da muss, es muss doch Sünde in deinem Leben sein, dass dir jetzt so dreckig geht. Da muss doch Sünde sein, da muss doch etwas sein in deinem Leben, wo nicht gut ist, sonst wäre dir das nicht passiert. Sie haben ihre Gedanken gehabt, sie haben ihre vorgefassten Meinungen gehabt. Da muss irgendwo sind sie. Und wisst ihr was? Der Gedanke, dass wenn es jemandem schlecht geht oder wenn er krank wird oder ernsthaft krank wird, wenn sie sterben geht. Der Gedanke, da muss Sünde sein, der geistert bis heute durch die christliche Landschaft. Es ist ungeheuer. Ich war 39, Pastor in einer Gemeinde in Zürich. Ich habe mit 39 einen Herzinfarkt bekommen. Und ich bin zum Glück noch mal davor gekommen, oder bei dem Herzinfarkt. Da kommt doch in der Gemeinde eine jüngere Frau auf mich zu und sagt, du, in deinem Leben muss doch irgendwie Sünde sein. Sonst wäre dir das doch nicht passiert. Und ich habe gesagt zu einer, ja, super, dass du mich daran erinnerst. Natürlich, ich bin grundsätzlich ein Sünder. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo die Sünde ist. Merke da, wie brutal das kann sein. Ich bin quasi auf dem Zahnfleisch gelaufen. Oder ich bin dermaßen schwach gewesen. Ich bin wieder daheim vom Spital. Bin nachher dann noch in die Reha gegangen und so weiter. Ich bin ein Häufchen Elend gewesen. meine Frau und ich sind oft auf dem Friedhof Sihlfeld, wo der kennt. Das ist ein grosser, schöner Friedhof in Zürich, war im Sommer. Dort hat es wunderschöne Blumen drauf gehabt und es war schön still gewesen. Und paradiesisch, oder, auf dem Friedhof. Und dann laufst du von Grabstein zu Grabstein. Und ich war so schlapp gewesen noch. Ich habe zu meiner Frau gesagt, du, komm, jetzt laufen wir da durch. Und ich habe gesagt zu ihr, komm, wo ist das nächste Bänkli? Also ich bin von Bänkli zu Bänkli gegangen, weil ich einfach nicht mehr haben möge. Ich habe nicht mehr mögen. Und diese Schwachheit zu erleben, das war für mich auf der einen Seite etwas Brutales gewesen, und auf der anderen Seite ist es aber auch etwas gewesen, was mir quasi sehr geholfen hat, was mich auf eine andere Linie gebracht hat. Kommen wir mal zurück zum Hiob und zu den Trostworten. Was für Trostwort gibt es denn in der Bibel? Ich bringe einige. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Psalm 73. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben und denen, die da Leid tragen. Eine Zusage vom Hiob. Vom Jesaja. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trost, allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können in allerlei Bedrängnis, damit Bedrängnis, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Das ist die bekannte 2. Korinther 1 Stelle, wo man ja immer auch zitiert an einer Abdankung, an einer Beerdigung. Trostworte aus der Bibel sind schön und sie sind tief. Und es ist gut, wenn wir vielleicht für uns eine Liste machen mit solchen Trostworten, dass wenn wir einmal in die Situation kommen, dass wir jemanden begleitet oder besuchen, wo jemanden verloren hat, dass wir eine solche Bibelstelle auch für uns präsent haben. Ja, damit wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Der Calvin hat gesagt, das war ein Reformator, der Reformator in Genf, nichts tröstet mächtiger als die Gewissheit, mitten im Leid von der Liebe Gottes umfangen zu sein. Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Das ist das große Kapitel, Offenbarung, Kapitel 21, wo dann vom neuen Himmel und von der neuen Erde tritt ist, wo Gott schaffen wird. Gott wird abwischen, das gilt einmal am Schluss. Wer kennt den Mann? Das ist der Billy Graham. Billy Graham ist am 21. Februar von diesem Jahr gestorben. Er ist 99 Jahre alt geworden. Ein bekannter, international bekannter Evangelist und Redner. Und der Billy Graham hat in seiner Leidenszeit, er hat ja die letzten Jahre massiv gelitten an seinem Parkinson, den er hatte. Er hat Folgendes gesagt, das hat mich sehr getroffen auch und mir zu denken. Gell? Er sagt Folgendes, der Billy Graham: Ich habe die Menschen gelehrt, wie sie zum Glauben kommen und als Christen leben können. Aber ich habe sie nie gelehrt, wie sie als Christen leiden können. Also sinngemäße Übersetzung von einer Aussage von Billy Graham. Ich habe sie viel gelehrt, aber wenn es ums Leiden geht, habe ich ihnen auch dort etwas gegeben, habe ich ihnen auch dort eine Hilfe gegeben. Und er sagt, wir können bitter werden und uns von Gott abwenden, also wenn wir leiden müssen. Oder wir können uns im Glauben an ihn wenden und in ihm die Hoffnung und Stärke finden, die wir brauchen. Welche Entscheidung triffst du? Ja, wir können bitter werden, wir können uns von Gott abwenden. Wir können sagen, jetzt ist mir das und das passiert, jetzt ist mir mein Kind genommen worden. Mit dem Gott, wo die nichts mehr zu tun haben. Mit den Religiösen, wo die nichts mehr zu tun haben. Mit den frommen Christen, wo die nichts mehr zu tun haben. Das ist alles Märli, Ramsch, weg mit dem Zeug. Oder du kannst sagen, im Glauben und in der Hoffnung kannst du den Weg finden zu Gott und dann erfahren, wie er hilft, wie er durchhilft und durchtreibt. Billy Graham. Geistliches Wachstum durch Leiden. Wir haben schon ein bisschen gehört heute Morgen beim Thomas, oder? In welche Richtung dass das könnte gehen? Dass man plötzlich anfängt, die Sachen von einer anderen Seite noch anzuschauen. Gibt es geistliches Wachstum durch Leiden? Das ist hier eigentlich die Frage. Da schüttelt jemand den Kopf. Ja, es ist so. Das ist ein tiefes Geheimnis. Ich kann das Geheimnis letztlich nicht ausloten. Ich kann darüber nachdenken, ich kann Bücher lesen von verschiedenen Seelsorgern, auch von alten Seelsorgern. Geistliches Wachstum durchs Leiden. Was heisst es von Jesus? Er, Jesus, hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Ist das nicht interessant? Jesus hat gelitten. Und sogar Jesus hat durch das etwas, also gehorsam gelehrt. Ist das nicht spannend? Es gibt keine Barmherzigkeit ohne viele Tränen. Das sagt nochmal ganz ein anderer, sagt das. Das sagt der Nouwen. Ihr habt vielleicht schon Bücher gelesen von ihm, der Henry Nouwen. Ich weiß nicht, er hat ziemlich viele Bücher geschrieben, der amerikanische Psychologieprofessor, der dann seinen Job an den Nagel gehängt hat und sich der ganz behinderten Szene zugewendet hat und mit denen zusammen das Leben geteilt hat, auf eine ganz enge Art und Weise, hat seinen hervorragenden Job als Professor abgegeben. Es gibt keine Barmherzigkeit ohne viele Tränen, sagt er. Und um wie der Vater zu werden, dessen einzige Macht die Barmherzigkeit ist, muss ich zahllose Tränen vergießen und so mein Herz vorbereiten, jeden anzunehmen, egal wie seine Reise ihn geführt hat, und ihm von Herzen vergeben. Das sagt der Nouwen. Es gibt Tränen, es gibt Schmerz, und wenn wir nicht durch das durchgehen, sagt er, können wir auch die anderen Menschen, wo Hilfe brauchen, wo Trost brauchen, wo Begleitung brauchen, letztlich nicht annehmen. Und vor allem, wir sind nicht so stark im Vergehen. Geistliches Wachstum durch Leiden. Ja. Was auch, wenn ich jetzt auf mein eigenes Leben schaue, was mir auch geholfen hat, in dem Leiden hinein, wo ich erzählt habe vom Herzinfarkt, das ist das, dass ich eine andere Sensibilität entwickelt habe für Menschen, die leiden. Ich habe mir früher noch nie vorstellen können, wie es einem Menschen zu Mut ist, der nicht mehr mag. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie man kann schwach sein kann. Schlicht und einfach nicht. Ich war vital, ich habe regelmäßig gejoggt, ich bin den Marathon gelaufen im Engadin, ich habe dieses gemacht und jenes. Ich war immer stark. Und jetzt bin ich es plötzlich nicht mehr. Das hat mich auch ein bisschen auf die andere Schiene gebracht. Noch mehr auf die Schiene von der Seelsorge, von der psychologischen Betreuung, wo ich jetzt arbeite drin. Und ich denke immer wieder, wenn da plötzlich ein Mensch kommt, und sich eben auch elend und schwach fühlt, ich kann das ein Stück weit nachempfinden. Und ich muss nicht sagen, was mein Hintergrund ist und mein Herzinfarkt, die Geschichte nicht erzählen, sondern ich spüre das. Intuitiv spüren die Menschen, da ist ein Mensch, der mich versteht. Das ist interessant. Das ist ein tiefes Geheimnis. Also geistliches Wachstum durchs Leiden habe ich auch erlebt. Sehr stark in diesem Punkt. Und auch im Weitergehen und im Gottvertrauen trotzdem. Wir haben weniger Begehrlichkeiten und Götzen, wenn du durchs Leiden gehst. Ist das? Kann das das Ergebnis sein? Oder wir können uns von unwichtigen Dingen trennen. Hast du auch schon mal gezügelt in deinem Leben? Oder? Alles Unwichtige, kannst du den Container auseinanderstellen, oder? All das Zeug dort rein, alles fortrühren und so weiter, ist alles nicht mehr wichtig. Es relativiert sich so vieles im Leiden und im Schmerz und im daran denken, ich muss loslassen. Ich habe es da ein bisschen schwerer als meine Frau, die ist besser, sie sitzt da hinten übrigens, ich habe sie auch mitgebracht. Sie hat das besser als ich. Ich bin nicht unbedingt jetzt der grosse Sammlertyp, aber gewisse Sachen finde ich, die sind wichtig, die kann man sicher noch brauchen. Und wenn es auch ein alter Koffer ist. Gut, gehen wir weiter. Wir werden vom Zwang befreit, andere Menschen müssen zu beeindrucken. Was ist es doch in dieser Welt? Wenn wir müssen versuchen, andere zu beeindrucken. Ihnen den Eindruck geben, wir sind die Besten und die Größten und die Schönsten und so weiter und so fort. Die ganze Industrie ist auch auf dem ganzen Aufbauen von dem Beeindrucken, vom Image, wo wir abgeben, nach außen. Wir werden von einem Zwang befreit. Weißt du, wie gut tut das, wenn wir nicht mehr unter dem Zwang leben müssen? Und etwas vorspielen, wo wir gar nicht sind? Da habe ich doch mit einer Flight Attendant habe ich ein Beratungsgespräch geführt. Da sagt ihr, wissen Sie, das ist wahnsinnig in unserem Beruf. Man muss immer freundlich sein. Ja, möchten Sie noch ein bisschen Wein? Möchten Sie noch ein bisschen Kaffee? Die müssen immer ein Smiley drauf haben. Wenn du mal fliegst, schau mal die Leute an. Die mit immer ein Smiley, auch wenn es ihnen total daneben geht, wenn sie überhaupt nicht mögen, immer ein Smiley. Beeindrucken, gutes Image abgeben, wunderbar. Wir können ruhiger und mit ungelösten Fragen leben. Wir haben so viele ungelöste Fragen in unserem Leben. Warum ist mir das passiert? Warum hat das nicht klappt. Warum habe ich nicht können die Karriere machen? Warum habe ich nicht können die Frau heiraten? Warum habe ich nicht können dieses und jenes? Und es gibt so viele Fragen. Es gibt viel mehr Fragen als Antworten hier auf dieser Welt. Wir können ruhiger mit ungelösten Fragen leben. Einfach sagen, Gott weiß es. Wir realisieren immer mehr, dass wir auf dieser Erde Gäste und Fremdling sind. Unsere Lebenszeit läuft ab. Wir haben ein Ablaufdatum. Bitte sehr. Wir realisieren, dass wir Fremde sind. Wir kommen uns auch in dieser Welt ein bisschen fremd vor, oft. Und wir sind da nur Gäste. Wir sind nur auf einer Durchgangsstation, können wir sagen. Wir sorgen uns mehr um die armen Witwen, Waisen, Ausgrenzten und Verwundeten. Hoffentlich sorgen wir uns mehr darum. Das ist auch ein Zeichen von geistlichem Wachstum. Wir sind endlich bei uns und bei Gott zu Hause. Das ist schön. Wir sind nicht nur bei Gott zu Hause, wir sind auch bei uns zu Hause. Oder? Wir spüren, wie es uns geht. Ich möchte abschließen mit dem Reim oder Gedicht von Albert Frey. Gott sieht unsere Tränen, Gott fühlt unseren Schmerz, Gott kennt unser Sehnen, weiß um unser Herz. Er kann uns verstehen, wenn keiner uns versteht, Trost und Liebe geben, wenn uns die Hoffnung fehlt. Ich will beten. Jesus, danke, dass du der bist, der Trost geben kann, in allem Leid, Und danke, dass du der bist, der uns begleiten will, auch in den schwierigen Situationen von unserem Leben. Auch dort, wo wir die Welt nicht mehr verstehen und dich nicht mehr verstehen. Du bist da. Du hilfst durch, du hilfst weiter. Du trägst uns mit Geduld. Du bist der Barmherzige, der Gütige, der Gnädige und der treue Gott. Und wir wollen auch dir vertrauen, dass du es recht machst mit unserem Leben und dass du auch uns als gutes Ziel bringst. Amen.